Insights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Pinterest ist der geheime Traffic-Booster und verhilft dir zu mehr Website-Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social-Traffic-Quelle Nummer 1.
Bist du schon eine Zeit lang auf Pinterest aktiv und möchtest deinen Account auf das nächste Level bringen? Dann komm in unseren Scana Media Insider Club, der Nummer 1 Weiterbildungsort für Pinterest-Fortgeschrittene. Komm mit deinem Pinterest-Ziel jeden Monat mit neuen Fokusthemen und Insider-Tipps ein Stück näher, bekomm Antworten auf deine Fragen in den Q&A-Calls und tausche dich in unserer Community über Erfahrungen und Strategien aus. Diese Synergien sind unbezahlbar. Lust auf einen Sneak Peek? Dann klicke auf den Link in den Shownotes. Dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Pinsights Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute geht es im Podcast ums Thema Podcast. Und zwar, wir schauen uns heute mal an, wie speziell Podcaster und Podcasterinnen Pinterest nutzen können, um mehr Reichweite für ihren Podcast zu bekommen. Und dafür habe ich eine Expertin eingeladen, die sich voll und ganz auf Pinterest in Kombination mit Podcast spezialisiert hat. Und zwar ist das die Silke Schönweger. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Nathalie. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und bevor wir so richtig tief ins Thema reingehen, darfst du dich mal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Silke. Ich bin Expertin für Pinterest-Marketing für Podcasts. Also ich betreue Podcasterinnen und Podcaster dabei, ihren Podcast mit Pinterest zu promoten und eben mehr Bekanntheit und Reichweite durch Pinterest für ihren Podcast zu erlangen und auch mehr Hörerinnen auf die Website zu holen. Und das Ganze ohne Social-Media-Stress.
Okay. Das hört sich schon mal entspannt an. kann man sagen, wann genau Pinterest für Podcaster eigentlich interessant ist?
Ja, also ich würde die Hauptunterscheidung immer machen, ob der Podcaster seine Show hobbymäßig betreibt oder ob das tatsächlich sein wichtigstes oder zweitwichtigstes Contentstück ist, um quasi sein Business zu zeigen. Mhm. Eine Möglichkeit, die ja man immer kennt oder vielleicht die einem auch als erstes in den Kopf kommt, ist ja meist der Blog. Mhm. Und wenn jemand eben einen Podcast ähnlich professionell betreibt, in Anführungszeichen, dann würde ich sagen, ist auch Pinterest für diesen Podcaster interessant. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, welche Ziele ein Podcaster verfolgt. Also wenn sein Ziel ist, zum Beispiel auf sein Thema aufmerksam zu machen, dann, also zum Beispiel auf eine Dienstleistung oder wenn er Newsletter-Abonnenten haben will oder seinen Expertenstatus zeigen will, dann ist Pinterest auf jeden Fall eine Möglichkeit für einen Podcaster, da eben mehr Reichweite zu erlangen.
Mhm. Okay, da ploppt mir direkt eine Frage auf, aber ich schiebe sie noch mal ein Stück nach hinten.
Ja.
Da passt sie, glaube ich, besser rein. Wir bleiben mal am Anfang. Und zwar für alle, die jetzt noch kein Pinterest-Profil haben, aber halt einen Podcast und denken, oh, das ist vielleicht für mich interessant. Am Ende der Folge denken sie das dann wahrscheinlich.
Schauen wir mal, ja.
Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann ist die Frage am Anfang, gibt es denn eigentlich beim Einrichten von so einem Pinterest-Profil irgendeinen Unterschied, was ein Podcaster anders macht als ein Unternehmen, Coaches, Blogger, Online-Shops, die jetzt auf Pinterest aktiv sind? Weil es ist ja eigentlich so, Profilbild oder Video, ne, also im Header, ne, Profilbild, dann die Beschreibung vom Profil, dann richtet man seine Boards ein, die einen fangen mit 5 an, die anderen mit 10.
Genau.
Mit den ersten Pins macht, dann verifiziert man die Seite, eventuell noch YouTube und Instagram.
Ja.
Macht der Podcaster irgendwas anders?
Also grundsätzlich sind die Basics bei der Einrichtung eines Unternehmensprofils, denke ich mal, für alle Content-Arten oder für alle Business-Arten ähnlich. Also egal, ob es Unternehmen, Coaches, Blogger oder auch Podcaster sind. Das Einzige, wozu ich tatsächlich rate, ist, dass man auf dem Podcast auch schon in der Profilbeschreibung aufmerksam machen sollte. Also da gegebenenfalls, wenn der Platz reicht, auch schon darauf aufmerksam macht, dass man eben Host eines Podcasts ist. Mhm. Aber ansonsten, die Basics, würde ich sagen, sind bei der Einrichtung eines Unternehmensprofils immer gleich.
Okay, gut. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Ich war jetzt gespannt, was du sagst. So eine wichtige Frage, die ich jetzt an der Stelle direkt mal an dich weitergebe, ist, findest du, also Pinterest ist ja eine visuelle Plattform, mhm. es geht viel um die Grafiken, hübsche Designs und so weiter. Und wie ist es deiner Erfahrung nach der Sprung von diesem Visuellen zum Audio? Mhm. Weil gegebenenfalls hat ja so eine Podcast-Folge schon mal 30, 60 Minuten Hörlänge. Man landet dann aber mal eher auf der Website als auf Spotify. Das heißt, man landet dann auch noch an dem Ort, wo man sich gar nicht so, ich glaube, gar nicht die Mehrheit in Podcasts anhört, würde ich jetzt einfach sagen, dass ich da nicht vorm Laptop sitze mit meinen Kopfhörern und da mal höre, ne, sondern ich bin im Auto, ich bin am Putzen, ich bin beim Sporteln, sonst was und höre das über das Handy, über eine App. Wie bekommt man das hin, dass das, das ist irgendwie so eine Schere. Wie sind da deine Erfahrungen?
Also das pauschal zu beantworten, finde ich schon schwierig. Aber ich denke nicht, dass das Problem grundsätzlich dieses Visuell-Audio das Thema ist. Also genauso wenig, wie es ein Thema gibt bei Visuell, also wenn es Blog und Pinterest ist, ja. Mhm. Sondern die Frage, die für mich im Vordergrund steht, ist eigentlich, ob der Pinterest-Nutzer das Gefühl hat, dass der Content, also der Mehrwert, den du mit den Pins lieferst, ja, also die Pins sind ja quasi ein Vehikel, um die Podcast-Inhalte auf Pinterest zu teilen, die Inhalte der Podcast-Episode irgendwie auf Pinterest zu zeigen. Und für mich kommt es eben darauf an, ob der Pinterest-Nutzer das Gefühl hat, da ist genau mein Nerv getroffen oder meine Frage beantwortet. Mhm. Und da kommt es weniger, glaube ich, darauf an, was es für eine Content-Art ist, die dahinter steckt, als dass man das eben gut transportiert kriegt. Ja, dass man eben quasi diesen Audio-Content gut in eine Pin-Grafik transportiert kriegt.
Okay, also wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn dann der Klick passiert ist sozusagen, wie man dann die Website auch optimal gestalten kann, dass der Nutzer da jetzt gut geführt wird. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr springen, sondern wir machen mal schön so ein bisschen Reihenfolge. Und waren jetzt ja gerade noch beim Einrichten eines Accounts. Und da kann man ja auch Instagram und YouTube verifizieren. Mhm. Und würdest du empfehlen, dass ein Podcaster auch YouTube verifiziert? Also manche nehmen ja ihren Podcast auf und filmen sich auch dabei und haben dann direkt auch ein Video, dann macht das ja irgendwo schon Sinn, aber manche wie wir zum Beispiel, wir filmen uns jetzt nicht dabei, und wir stellen das trotzdem auf YouTube, aber es ist dann halt einfach eine Audiodatei mit einem Standbild, also es ist dann so mittelattraktiv.
Ja, also grundsätzlich macht es schon Sinn, YouTube zu verifizieren, allein schon wegen der Brand Awareness, also man sagt ja immer, je mehr Accounts quasi bei Pinterest verifiziert sind, also Instagram, YouTube, Website sowieso, desto besser. Aber die Frage ist halt immer, veröffentlichst du eben auch Content auf YouTube? Ja, also da macht natürlich die Verifizierung nur dann Sinn. Manche Plattformen, wie zum Beispiel Podigy, machen das ja sogar automatisch. Das heißt, man hat quasi 0,0 Arbeit damit. Es macht aber auch dann aus meiner Sicht erst richtig Sinn, wenn man noch zusätzliches Videomaterial auf YouTube hostet. Also, dass man zum Beispiel sagt, man verbreitet auch sonst noch über den Podcast hinaus irgendwie kleine Tutorials oder so. Und wichtig ist da auch drauf zu achten, dass man eben nicht 1:1 auf Pinterest teilt, was man für YouTube benutzt. Da hat man schon ein Formatproblem, ja. YouTube ist das klassische Querformat, Pinterest das Hochformat. Also da sollte man ein bisschen drauf achten. Ich persönlich mache es tatsächlich auch. Ich gehe im Moment noch den praktischeren Weg und lasse eben automatisch veröffentlichen und bin auch schon mal überrascht, wie viele über YouTube Podcast anhören. Auch wenn kein Bild zu sehen ist. Also YouTube wird tatsächlich auch oftmals einfach genutzt, um Audio zu konsumieren. Also da kann man, glaube ich, einfach selber rausfinden, was für einen passt.
Mhm. Okay. Und du hast eben schon so das Pin-Design auch kurz angesprochen. Was sind denn da so deine Tipps zum Thema Pin-Design, um speziell jetzt auf den Podcast aufmerksam zu machen? Mhm. So kleine Icons einbinden oder bestimmte Call-to-Actions, dass man auch schon mal so ein bisschen vorbereitet ist, wo man dann ankommt.
Ja, genau. Also neben diesen klassischen Sachen, auf die man natürlich achten sollte beim Pin-Design, hat man eben auch noch Möglichkeiten durch, ja, zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Icons oder durch bestimmte Call to Actions wie jetzt reinhören oder dass man das Wort Audio benutzt, eben den Hörer schon darauf aufmerksam zu machen, dass es sich hinter diesem Pin um Audio-Content handelt. Und das finde ich auch fair, das zu machen, damit quasi der Nutzer auf Pinterest direkt entscheiden kann, habe ich jetzt Lust auf Audio-Content oder nicht. Wir sprechen ja vielleicht später auch noch über die Verbindung mit anderen, also mit Nicht-Audio-Content. Ja. Aber an dieser Stelle finde ich es gut, wenn man zum Beispiel Mikrofone einführt oder einfügt auf die Pin-Grafik oder ja eine Tonspur. Also es gibt da zahlreiche Möglichkeiten, das zu machen. Was auch meines Erachtens auf den Pin-Grafiken immer drauf sein sollte, ist eben der Name des Podcasts. Das finde ich ganz wichtig, einfach um da den Wiedererkennungswert zu steigern. Vielleicht ein Logo, wenn man das hat. Und auch die Episode, also dass man auch ganz klar sagt, hier handelt es sich um Episode XY, damit man oder der Nutzer das auch direkt zuordnen kann.
Mhm. Genau. Okay, ja. Ja, das hört sich sinnig an. Und das zweite Format jetzt aus dem Standardpin heraus ist ja auch dann der längere Pin, aus dem man eine Infografik machen kann. Das mögen Pinterest-Nutzer ja sehr gerne, solche Infografiken, die merken sie sich gerne. Deswegen, also wir empfehlen meistens eine Infografik auch so, um die Reichweite zu steigern. Das ist oft ja gar nicht so was, was jetzt so die riesen Klicks dann erzielt. Ja. Weil wenn die sehr gut ist und sehr gehaltvoll, dann hat man ja erstmal das, was man wissen will, ne? Ja. So diese klassischen Infografiken von Eat Smarter, ne, mit der zum Beispiel Avocado und dann steht der Nutzen von der Avocado und so weiter, alles drumherum, da muss ich ja gar nicht groß weiterklicken, nicht unbedingt, ne, sowas. Und findest du sowas macht auch für Podcasts Sinn, einfach um dann, wenn auch das Logo drauf ist und so, um das so ein bisschen weiter zu verbreiten? Und was, wenn denn so eins, zwei Themen, die man auf so einer Infografik dann spielen könnte im Podcast-Bereich?
Also auf jeden Fall ergibt es tatsächlich Sinn, um die Reichweite steigern zu können. Das ist, wie du schon gesagt hast, bei den Pinterest-Nutzerinnen ein sehr beliebtes Format. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie gut es Pinterest tatsächlich selber findet. Also die sprechen ja in der Regel vom 2-3-Format. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Podcast-Episoden macht, wo man wirklich 5 Tipps gibt oder 7 Tipps, dann ergibt es natürlich auch Sinn, irgendwie das, wenn es denn möglich ist, in eine Infografik zu verpacken. Vielleicht auch auf der Infografik zum Beispiel nur 3 Tipps darzustellen und dann eben auf die weiterführende Audio, also auf die weiterführende Podcast-Episode zu verweisen, um dann den Nutzer doch noch dazu zu kriegen, eben durchzuklicken.
Ja. Genau, wobei, wenn es jetzt so eine Infografik ist, auf der die Geschichte quasi schon zu Ende erzählt ist, dann dürfte es eigentlich gerade in die Vorlieben von Pinterest reinpassen.
Ja, das stimmt im Moment schon, wohl wahr.
Ja, und es gibt auch noch ein weiteres Format, was man jetzt speziell für Podcasts nutzen kann. Mhm. Ich habe das schon so lang auf meiner To-Do-Liste stehen, das mal zu machen, und ich habe das noch nie gemacht. Das kann man für Instagram machen und man kann es aber auch für Pinterest machen, und zwar so ein Audiogramm erstellen.
Genau,
Also erstmal für alle, die es nicht kennen, weil nur weil man Podcaster ist, muss man nicht zwangsläufig wissen, was ein Audiogramm ist, weil ich habe es auch erst nicht gewusst. Also erklär uns bitte erstmal, was ein Audiogramm ist.
Super gerne. Ja, also grundsätzlich ist ein Audiogramm die grafische Darstellung einer Audiospur. Das heißt, also früher oder im eigentlichen Sprachgebrauch ist das Audiogramm eben diese Grafik, wo man das Hörvermögen von Menschen bildlich darstellt. Und in unserem Zusammenhang ist es eben die Darstellung einer Tonspur, wo man diese Ausschläge sehen kann, die man eben in einer Tonspur hat. Und die werden eben entweder als Linie oder als Kästchen oder als Kreis dargestellt. Und es gibt eben bestimmte Programme, zum Beispiel Headliner, wo man sich ganz einfach so ein Audiogramm erstellen kann und damit quasi seine ja, zum Beispiel einen Teaser erstellen kann und diese Datei dann als Pin wiederverwenden kann, um das jetzt mal untechnisch auszudrücken.
Ja,
genau.
Okay, und das heißt, ich gestalte dann so einen ganz normalen Standard-Pin. Und wie man das jetzt auch mit Videos machen kann, da kann man ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen normalen Standard-Pin mir vorstelle mit Bild, an die Stelle, wo das Bild sitzt, da kann ich mir auch ein Video reinziehen und da kann ich mir aber auch ein Audiogramm reinziehen.
Genau, also du kannst es entweder anstelle des Bildes machen oder du nimmst zum Beispiel dein Podcast-Cover und legst dann eben dieses Bild von dieser Audiospur noch oben drüber, sodass man quasi mehrere Möglichkeiten hat, wahrzunehmen, dass es sich um eine Podcast-Episode handelt. Ja, man hat dieses Pin-Cover, man hat diese Audiospur und dadurch, dass es sich bei diesem Audiogramm um eine MP3 handelt, wird quasi aus diesem Standard-Pin direkt ein anderes Pin-Format, nämlich der Video-Pin. Und so hat man auch noch die Möglichkeit, eben ja ein anderes PIN-Format direkt auszuprobieren und zu nutzen.
Okay, wie sind denn da deine Erfahrungen in Sachen Klicks mit diesem Audiogramm? Wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es mit den Videos, dass die weniger Website-Klicks bekommen als die Standard-Pins, wahrscheinlich, weil man da so ein bisschen um die Ecke laufen muss.
Ja.
Gerade mobile, ne, muss man auf die drei Punkte und dann nochmal auswählen. Das ist ja so ein bisschen der längere Weg als bei den normalen Standard-Pins. Hast du dann die Erfahrung gemacht, dass die auch weniger Klicks bekommen?
Also sie werden tatsächlich oft angeklickt. Was tatsächlich eher geringer ist als bei Standard-Pins, ist tatsächlich das Klicken auf die Website. Dennoch ist es oft so, dass wenn man ein Audiogramm drin hat und man hat wirklich man braucht nur so spannende 10 Sekunden oder 15 Sekunden, also wirklich so ein Teaser, wo der Hörer direkt erkennt, darum geht's in der Podcast-Episode. Und wenn man da einen spannenden Teil rausfindet, dann ist auch, ist der Pinterest-Nutzer auch geneigt, tatsächlich weiter zu pinnen. Ja. Also im Gegensatz zu anderen Pins, wo es eben nichts im eigentlichen Sinne anzuhören gibt, pinnen die Leute dann schon oder klicken die Leute dann schon weiter. Aber da kommt jetzt wieder eine kleine Einschränkung. Viele nutzen halt eben Pinterest in der App auch ohne Ton. Das muss man natürlich auch immer beachten. Das heißt, da müsste man sich dann noch den zusätzlichen Aufwand machen und gegebenenfalls einen Untertitel nutzen, um da wirklich den kompletten Nutzen aus einem Audiogramm ziehen zu können.
Ja, das stimmt. Und ich könnte mir auch vorstellen, das kann man jetzt natürlich null nachvollziehen. Ich gehe jetzt einfach von meinem eigenen Verhalten aus. Ich höre jetzt oft Podcast und wenn mir jetzt so ein Podcast begegnet und ich finde den spannend, dann würde ich da auch mal direkt kurz aus Pinterest rausgehen, in meine Spotify-App rein, würde das eingeben, würde den raussuchen und abspeichern. Und weiß nicht, ob das jetzt ein ungewöhnliches Verhalten ist oder ob das auch mehr so machen, aber ich könnte mir es vorstellen, ne? Wenn man da sowieso häufig Podcasts hört, dann hat man das ja schnell raus.
Ja, wahrscheinlich hat man dann, wie du schon sagst, einfach eine Podcast-App auf dem Handy und dann wäre natürlich der kürzere oder bequemere Weg, dann in die Podcast-App zu gehen. Nichtsdestotrotz hätte man ja zumindest erreicht, was man will. Also man hat zumindest jemand, der den Podcast anhört. Also ja. Wenn er auch nicht über die Website geht, aber das ist ja, wäre für mich persönlich als Podcast-Host trotzdem halt eine feine Sache, ja.
Auf jeden Fall. Man kriegt sie zwar nicht mit direkt, aber sie wird trotzdem fein.
Ja.
dieses Audiogramm vom Format her, kann man es im normalen Standard-Pin nutzen und in den anderen Pin-Formaten auch, im Idea-Pin auch. Und es ist ja quasi ein Videopin und man kann ihn ja auch einfach in den Idea-Pin reinbauen. Ne?
Genau. Ja, was halt ganz fein ist, weil bei Ideapins ja auch immer um ein Voice-Overlay quasi gebeten wird.
Ja.
Und das hätte man dann tatsächlich eben mit der eigenen Stimme und mit der eigenen, also es wäre nicht einfach irgendeine Musik, sondern man könnte tatsächlich das ganz schön verbinden, weil man einen Teaser aus seiner eigenen Podcast-Episode nimmt, die man dann eben mit entsprechenden Bildern und Texten unterlegen kann im Ideapin.
Genau. Und was ich letztens gemacht habe, das fand ich dann auch irgendwie ganz nett. Und zwar, ich habe noch so einen Gesundheitspodcast und da habe ich auf Instagram jetzt mehrfach so Karussell-Posts gemacht zu bestimmten Themen, die recht gehaltvoll waren vom Inhalt. Und dachte mir, okay, die recycle ich jetzt mal, mache die eben ins hohe Ideapin-Format und habe die dann hochgeladen. Und dann, während ich es hochgeladen habe, dachte ich mir, ach, bei manchen Slides spreche ich jetzt einfach nochmal im Hintergrund den Text ein. Ja.
Ja.
Und dann habe ich das eingesprochen und dann habe ich die anderen mit Musik unterlegt. Dann habe ich mal wieder eine eingesprochen und die mit Musik unterlegt. Und dann dachte ich mir, jetzt so meine Hörer und Hörerinnen, die jetzt meinen Pin finden, die haben ja so voll gleich die Verbindung, weil die kennen ja meine Stimme. Die hören ja jede Woche meine Stimme und haben ja voll die gute Connection direkt.
Ja, guter Punkt ja auf jeden Fall. Ne? Ja.
Ja. Ja, und an sich, wie stehst du zu den Idea-Pins in Bezug auf Podcasts oder auch allgemein?
Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich am Anfang nicht so super begeistert war. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass den Idea-Pins die Möglichkeit fehlt, auf die Website durchzuklicken. Ja, also das heißt, man kann nicht auf die eigene URL verlinken. Und deswegen war ich da am Anfang so ein bisschen zwiegespalten. Pinterest, da haben wir ja jetzt gerade schon drüber gesprochen, bietet aber eben auch gerade durch diese Voice-Overlay-Funktion und dadurch, dass man wirklich die Möglichkeit hat, ganz schöne Slides zu erstellen, Texte zu erstellen und die eigene Stimme drüber zu legen, schon die Möglichkeit, dass man eben Mehrwert bieten kann und gegebenenfalls einfach Leute auf das eigene Profil aufmerksam macht. Und ich kann wirklich nur dazu raten, das auszuprobieren, ob es für einen taugt. Gegebenenfalls gibt es da ja auch die Möglichkeit, Content von anderen Plattformen zu recyceln, falls man auf anderen Plattformen unterwegs ist und da dieses Format für sich auszuprobieren.
Mhm. Ja, also ich bin, mein Idea-Pin-Werdegang sozusagen war genauso. Ich dachte auch erst so, nee, was soll das? Da kann man ja gar nicht rausklicken. Was soll ich da meinen Kunden bieten? Ne? Die erzählen ihre Geschichten auf ihren Seiten. Die müssen sich nicht noch in Pinterest auf mehreren Seiten machen.
Ja.
Und dann war es ja so, dass der dann aber so bevorzugt ausgespielt wurde. Dann haben wir es natürlich dann doch probiert. Und inzwischen für manche Kunden, die sagen, wir setzen hier auf Sichtbarkeit und Reichweite.
Ja.
So kleinere, denen sind eher die Klicks wichtig. Und also jetzt, wenn so Einzelpersonen oder so, ne, die setzen mehr auf die Klicks. Aber wenn es größere Unternehmen sind, denen ist dann auch schon mal die Reichweite wichtig.
Ja.
Und dann macht das Ganze halt auch wieder total Sinn.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch gemerkt, ich hatte sehr lange, ich hatte zu Beginn mal einen Idea-Pin gemacht für meinen Gesundheitspodcast, da geht es auch so um Ayurveda. Und jetzt vor kurzem eben nochmal diesen eben besagten.
Ja.
Und da kam zum Beispiel raus, dann wurde der wo ausgespielt, also ich habe da irgendwie so 2.000, 3.000 Follower, dann wurde dieser Pin bei einem Follower ausgespielt, die ich mal auf Sri Lanka kennengelernt hatte, im Ayurveda-Haus.
Ja.
Die Reisen organisiert nach Sri Lanka, die hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, hey Nathalie, möchtest du nicht mit deiner Community ein paar Leute zusammentrommeln, die eine Ayurveda-Reise machen wollen und die kriegen die dann umsonst. Ach. Und dann dachte ich mir, oh, die 5 Minuten, die ich da reingequatscht habe, die haben sich dann ja schon gelohnt.
Auf jeden Fall.
Also es ist auf jeden Fall auch was für Influencer, denke ich. Ich sehe mich jetzt nicht als großen Influencer, aber an sich für Influencer ist es auch ein cooles Pin-Format.
Ja, ich glaube, da muss wirklich jeder irgendwie für sich selber überlegen, was wofür möchte er Pinterest tatsächlich nutzen. Und natürlich ist es so, gut gemachte Idea-Pins kosten eben ein bisschen mehr Zeit. Da muss man sich, glaube ich, auch im Klaren drüber sein oder auch vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, Erfahrungswerte sammeln, ja, wie man das irgendwie schnell umgesetzt bekommt. Da ist ein Standard-Pin eben schon schneller erstellt. Aber je nachdem, was man eben erreichen möchte mit seinem Pinterest-Marketing, ist es eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Und er wird eben von Pinterest im Moment sehr gehypt. Also.
Ja, und ich hatte auch letztens mal für einen Kunden, da habe ich, glaube ich, mal 30 Pins erstellt und war echt flott unterwegs an dem Tag. Ich war echt zügig unterwegs. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht. Manchmal hat man halt so einen sensationellen Flow und das war echt gute, richtig gute Zeit. Und dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt mache ich noch einen Idea-Pin. Bäm, 3 Stunden für den
Abend. Ja.
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich war jetzt aber dann, das war dann irgendwie, das hat mich dann ein bisschen geärgert. Aber letztendlich habe ich inzwischen auch so meine Vorlagen und meine Themen. Und dann passt es wieder ganz gut, wenn du dann so sagst, okay, ich mache die und die Themen. Und für diese Themen habe ich dann Vorlagen angenommen. Du machst Anleitungen und machst dir dann 2 unterschiedliche Vorlagen für Anleitungen.
Ja.
Und dann kannst du es ja immer da reinpacken. Und dann dauert es nur, in Anführungszeichen, eine Stunde. Ja.
Ja.
Und das geht ja dann noch.
Ja, und dann ist natürlich wie immer, aber das ist auf Pinterest super wichtig, dass man einfach analysiert, was geht gut, wo ist irgendwie Kosten, Nutzen, also wie viel Arbeit habe ich damit gehabt, was hat es mir gebracht. Mhm. Das muss man sowieso immer analysieren auf Pinterest, aber ja, auf jeden Fall ausprobieren, wenn man da auch Lust zu hat.
Ja. Genau. Ja, wichtig. Das ist auch immer noch eine wichtige Voraussetzung. Okay, gut. Man kann über die Ideapins gerade so viel philosophieren, ne?
Ja.
Also Insta-Stories lassen sich auch gut recyceln, auch von Podcastern, ne? Auf Pinterest natürlich, da kann man auch noch Zeit sparen. Und dann das genau, wir springen jetzt mal. Jetzt haben wir alle Pin-Formate durch. Die klickbar sind und die nicht klickbar sind. Und angenommen, die Menschen kommen auf die klickbaren, dann landen sie auf der Webseite. Mhm. Und wir hatten jetzt ja eben schon so diese Sache, ja, Audio und visuell und ach, lesen kann man dann auch nicht so viel, außer in der Folge geht es um X, Y und Z oder du erfährst das, das, das und das. Würdest du denn Transkripte empfehlen?
Ja, mit einem Sternchen, weil kein Aber, sondern eigentlich eine Erweiterung noch. Also grundsätzlich ist es so, dass man ja nicht nur Pinterest im Kopf haben sollte, sondern natürlich immer auch Google. Und bei Google ist es eben so, dass man möglichst wertvollen, suchmaschinenoptimierten Content anbieten sollte. Und wenn man Transkripte verwenden soll oder möchte, oder sagen wir es mal anders, es ergibt wenig Sinn, dass man die Podcast-Episoden solo auf die Website stellt, weil der Content dabei ja übersichtlich ist und weil das eben für Google nicht so viel bringt. Das heißt, ich würde mindestens Transkripte verwenden. Das heißt, ich würde aus den Podcast-Episoden entweder Transkripte machen, die man dann aber nochmal überarbeiten müsste und für Google anpassen müsste. Oder aber, und das ist eigentlich so meine Lieblingsempfehlung, ist, dass man das mit einem Blogartikel verbindet.
Ah ja.
Da sagen die meisten natürlich so, oh mein Gott, jetzt mache ich doch schon total super Audio-Content und jetzt soll ich auch noch Blogartikel schreiben. Und dann sage ich immer, ja, aber das ist nicht so viel Arbeit, wie man denkt. Es ist ja nicht so, dass man dann zwei völlig unterschiedliche Content-Pieces erstellt oder Content-Teile, sondern ich zum Beispiel, ich habe ja eher angefangen zu bloggen als zu podcasten. Das heißt, auch jetzt ist es auch nach einem halben Jahr eigenem Podcast, ist es immer noch so, dass ich erst Blogartikel schreibe und dann quasi die Podcast-Episode einspreche. Mhm. Aber wenn es jetzt Podcaster sind, die noch keinen Blog haben, dann geht es natürlich auch umgekehrt. Und dann würde man eben den Weg über ein Transkript gehen, welches man dann nochmal überarbeiten sollte, um es einfach ein bisschen schön zu machen und für Google halt zu optimieren. Mhm. Also um auf deine Frage zu antworten, ja.
Es macht Sinn.
Es macht Sinn.
Ja, es ist wirklich auch so, je nachdem, wie jemand die Podcast-Folge vorbereitet, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Da gibt's einen, der sagt, okay, heute spreche ich mal über Pinterest und Podcast und dann fängt die Person einfach an zu sprechen.
Ja.
Oder Sonstiges. Dann gibt's die nächste, die macht sich Stichpunkte für den roten Faden.
Ja.
Dann gibt's die übernächste, die skriptet sich das schon mal runter, aus Sorge, irgendwie jetzt dann die Sprache komplett zu verlieren. Und dann habe ich sicherheitshalber nochmal meine geskripteten Texte. So habe ich zum Beispiel angefangen. Ich habe mir immer alles runtergeskriptet. Und dann sagte die Annika, die von Podcast Wonder, kennst du auch.
Ja, ne? Klar. Mhm.
Sagte immer, also ich empfehle ja auf gar keinen Fall, dass man sich die Texte komplett aufschreibt, ja, weil das merkt man.
Ja.
Aber du, Nathalie, du kannst wirklich ablesen, dass man es nicht merkt. Du kannst so natürlich ablesen. Und das habe ich ganz lange gemacht, weil ja, ich habe mich dann einfach sicherer gefühlt. Und das ist aber auch ein Zeitaufwand natürlich.
Ja.
Und jetzt habe ich auch meine Stichpunkte. Ich bin jetzt total stolz auf meine Stichpunkte.
Ja, aber auch wenn man Stichpunkte hat, würde ich immer sagen, dass man, also wovon ich tatsächlich abraten würde, ist einfach die Shownotes nur auf die Website zu stellen. Mhm. Das ist zu wenig für Google, ja. Also da sollte man sich schon die Arbeit oder die Mühe machen und das ein bisschen unterfüttern. Aber Transkripte erstellen ist zum Beispiel auch was man total cool auslagern kann. Also das muss man ja nicht selber machen. Mhm. Das kann man zum Beispiel an eine virtuelle Assistenz geben, die hört sich die Podcast-Episode an, erstellt das Transkript oder man automatisiert das ein Stück weit und es wird nur noch überarbeitet. Aber ich persönlich glaube, dass sich die Arbeit sowohl für Google als auch für Pinterest lohnt, weil Wenn man auch noch Text zu seinen Podcast-Episoden anbietet, dann hat man nicht nur die Möglichkeit, in seinen Pins auf den Audio-Content hinzuweisen, sondern auch noch auf schriftlichen Content. Mhm. Und damit schlägt man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja, das stimmt. Kennst du denn für Transkripte auch Tools? Ich habe letztens mal in Word rausgefunden, dass der da mitschreibt, aber das war so ein bisschen, naja, es geht so.
Also so ein richtig gutes weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, weil ich es nicht selber verwende tatsächlich. Okay. Also ich gehe ja den anderen Weg über den Blogartikel und dann vertone ich. Aber ich weiß, dass es so zwei, drei gibt, die das schon ganz gut können und wo man dann einfach nochmal hinterher arbeiten muss quasi.
Und das heißt aber auch, dass es jetzt zu deinem Angebot, Angebotsspektrum nicht dazugehört, auch Transkripte zu erstellen.
Genau, nee, das mache ich nicht.
Mm-mm. Okay. Mhm. Was wäre denn, also du hast jetzt schon einige Punkte genannt, was so deine Empfehlung wäre, um die Website oder beziehungsweise den Blogartikel, wo der Besucher dann draufkommt, zu optimieren, also für den Pinterest-Besucher zu optimieren. Das heißt, man hat dann die Tonspur, zum Beispiel, also wir sind zum Beispiel bei Libsyn und dann bauen wir die Libsyn-Tonspur ein, meistens am Anfang und sogar auch am Ende nochmal von dem Artikel und dann zwischendrin hat man dann halt den Blogartikel und im besten Fall ja auch noch Pins, ne?
Genau.
Zwischendrin oder am Ende.
Genau.
Und ist sonst noch irgendwas in Bezug auf Podcast? Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich finde die Tipps sehr cool, aber im Moment kriege ich es nicht hin, zeitlich, da irgendwie mit Transkripten dies und das zu machen, sondern es wird halt bei mir ein bisschen knapper. Würdest du es dann vorschlagen, dass man dann auch nochmal so einen Button dazu macht zu iTunes und zu Spotify?
Ja, also ich rate schon dazu, dass man das macht, weil es einfach viele Hörer gibt, die über eine App hören. Also ich gehöre auch dazu. Ich muss schon auch zugeben, dass ich eher weniger über die Website von anderen Leuten höre. Was ich schon mache, ist, wenn ich eine Podcast-Episode spannend finde und ich weiß, es gibt da irgendwie im schriftlichen Content auf der Website noch weitere Informationen, dass ich dann wechsle aus der Podcast-App quasi dann auf die Website schaue, weil ja in der Regel in den Shownotes noch irgendwelche Links drin sind.
Ja.
Das heißt, ich finde es total wichtig, da immer so ein bisschen quer zu verlinken und zu sagen, okay, selbst wenn jetzt jemand auf die Website gekommen ist, hat jetzt gerade keine Zeit, sich die Podcast-Episode anzuhören, möchte sich das aber zum Beispiel in der Podcast-App abspeichern, dann finde ich es aber genauso wichtig, in den Shownotes quasi wieder eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, ach ja, und übrigens hier sind noch wertvolle Infos auf der Website.
Ja.
Ja. Und das kann ja auch sein, dass man zum Beispiel die Möglichkeit anbietet, dass sich jemand ein Freebie runterladen kann, also ein kostenloses Geschenk oder dass man weitere Informationen in dem Blogartikel oder in dem Transkript dann findet. Mhm. Also auf jeden Fall immer in der Podcast-Episode oder um die Podcast-Episode herum auch noch Call to Action einbauen. Was sollen die Nutzer machen, wenn sie einmal von Pinterest auf der Website gelandet sind, sind dann bei der entsprechenden Podcast-Episode, die gegebenenfalls mit Text versehen ist, dann sag demjenigen auch, was er jetzt weitermachen soll. Ja, also das finde ich immer ganz wichtig. Ja. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, die pinnbaren Grafiken, die gehören aber meines Erachtens halt immer dazu, dass man die Möglichkeit anbietet, dass der Nutzer dann sagen kann, oh, das war cooler Inhalt, den möchte ich mir nochmal auf meinem Pinboard, also auf meiner Pinwand irgendwie merken.
Mhm. Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch so eine letzte Frage. So ein Thema, ein Pinterest-Thema, ein großes, haben wir ja bisher noch ausgespart im Zusammenhang mit Podcast, und zwar die Pinterest-Ads.
Ja.
Was macht denn da am meisten Sinn? Direkt auf den Podcast, besser in den Newsletter oder was ganz anderes?
Also es kommt natürlich wie immer drauf an, welches Ziel man verfolgt. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, direkt auf die Brand Awareness zu gehen, sondern ich würde immer sagen, was möchtest du denn erreichen, wenn derjenige auf deiner Website ist? Was ist dein Ziel? Und in der Regel ist das ja, dass man entweder die Leute auf die Website bringt, damit sie sich zum Beispiel in den Newsletter eintragen oder damit sie sich für dass sie sich Produkte anschauen können. oder irgendwelche Angebote. Das heißt, ich würde nicht unbedingt auf den Podcast gehen, sondern ich würde tatsächlich auf das gehen, was ich eigentlich auch mit meinen Podcast-Episoden erreichen möchte. Also die Podcast-Episoden sind ja auch Mittel zum Zweck, in dem Sinne, dass man sagt, ich möchte damit eben mehr Newsletter-Abonnenten oder auf meine Angebote oder Dienstleistungen aufmerksam machen. Und da würde ich auch tatsächlich von Pinterest aus hingehen mit Ads. Ja. Was man allerdings machen kann, das ist jetzt so die einzige Einschränkung, weil man wirklich sagt, man hat sowas wie, bei Blogartikeln gibt es ja diese Cornerstone-Blogartikel, also diese wirklichen, ja, mächtigen Dinge, wo man ganz viel verarbeitet hat, wenn man sowas auch als Podcast-Episode hätte, ja, wo man wirklich allumfassend das Thema mal aufgreift, dann könnte ich mir schon vorstellen, auch so einer Podcast-Episode mal einen Push zu geben, wenn eben entsprechend auch schriftlicher Content noch auf der Website hinterlegt ist.
Und wenn es jetzt zum Beispiel die Person so Dienstleistungen im High-Price-Bereich anbietet, wäre es doch eigentlich auch sinnvoll zu sagen, erstmal auf dem Podcast, erstmal das Vertrauen aufgebaut wird, ne?
Also es ergibt auf jeden Fall keinen Sinn, direkt von Pinterest aus auf hochpreisige Angebote zu verlinken, einfach weil einen der Pinterest-Nutzer noch nicht so gut kennt, dass er dann sagt, oh, jetzt gehe ich mal auf die Website und dann kaufe ich direkt eine Dienstleistung für mehrere hundert Euro oder tausend Euro. Das heißt, da eher lieber klein anfangen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit dem kostenlosen Content und auf den dann die Werbung schalten. Genau.
Ja. Okay, gut. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was man jetzt im Zusammenhang mit Podcast und Pinterest wissen müsste, was ich jetzt noch nicht abgefragt habe?
Ich glaube, wir haben über alles Wichtige gesprochen. Außer vielleicht noch mal so ein kleines bisschen irgendwie die Aufforderung, dass sich da die Podcaster auch gerne trauen können, ja, diesen vielleicht eher ungewöhnlicheren Weg zu gehen, der einem vielleicht nicht so auf den ersten Schritt einleuchtet. Aber ich glaube, so das Allerwichtigste haben wir tatsächlich abgeklappert.
Okay, perfekt. Dann sind hoffentlich alle jetzt gut informiert. Und wenn Sie jetzt richtig Lust haben zu starten, was wären dann so die ersten drei Schritte, die du empfehlen würdest, wenn man jetzt mit dem Podcast auf Pinterest präsent sein möchte?
Also das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass man sich einen anständigen Unternehmensaccount, einen optimierten Unternehmensaccount einrichtet. Natürlich mit Website verifizieren und die anderen Plattformen verifizieren, dass man sich Pinwände erstellt und passende Pins, dass man eine ordentliche Keyword-Recherche macht. Ich glaube, das waren jetzt schon mehr Punkte, aber das gehört irgendwie alles zusammen. Also sprich, dass man sich wirklich einen anständigen Unternehmensaccount aufsetzt und sich dann versucht, einen gescheiten Workflow einfach zu erarbeiten, wie man die Podcast-Episoden möglichst zeiteffizient in Pins umsetzt, damit man eben auch dranbleibt. Also das ist auch tatsächlich das, was ich am meisten auch gespiegelt bekomme, dass die Leute ganz motiviert sind anzufangen und dann fehlt es so ein bisschen an dem, ja, an dem Workflow, um da wirklich dran zu bleiben. Ja, weil die Suchmaschine Pinterest natürlich auch nicht nur alle zwei Wochen mal gefüttert werden will und oder sagen wir es mal anders, nicht nur da mal gefüttert und dann wieder nicht gefüttert werden will, sondern eben regelmäßig Pins haben möchte. Und deswegen, also wenn ich es benennen müsste, Unternehmensaccount optimierten erstellen, Pinwände und Pins und einen Workflow erarbeiten und einfach mal anfangen.
Ja, genau, einfach mal anfangen. Hast du denn noch ein cooles Freebie oder ein Download oder so, wo die Leute schon mal reinschnuppern können?
Ja, also ich habe jetzt gerade ein Freebie, wo die Leute tatsächlich nochmal die Vorteile von Pinterest-Marketing für Podcasts sehen können. Das gebe ich dir dann auch, dann kannst du es gerne noch verlinken, wenn du magst. Und genau, da kann man einfach reinschauen und schauen, ob tatsächlich Pinterest-Marketing was für den eigenen Podcast ist.
Okay, super. Das werde ich auf jeden Fall verlinken und deine Seite auch noch. Soll ich sonst noch was verlinken? Wo können die Leute bei dir noch vorbeischauen?
Auf jeden Fall auf der Website und beim Freebie würde ich mich natürlich freuen. Und dann bin ich Instagram auch vertreten. Wer da vorbeischauen mag, sehr gerne.
Okay, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Sehr und cool. Was ich euch auch noch unten drunter packe, ist unser Buch. Das ist ja seit Juni draußen. Das packe ich euch auch noch unten drunter. Da kann man auch schon ein bisschen drin stöbern, so für die ersten Schritte. Und dann seid ihr mit allem gut aufgestellt. Und wenn ihr dann auch mehr braucht, dann könnt ihr Silke anschreiben zur Unterstützung oder uns, je nachdem, wen ihr möchtet. Und schaut euch da einfach mal in aller Ruhe um. Super. So, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war ein tolles Interview. Vielen
danke
Dank
für
ganz
an
viel
dich.
Mehrwert.
Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke.
Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scana Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene.
Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen.
Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.